Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 89, die Gesellschaft für Systems Engineering. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute geht's um die Gesellschaft für Systems Engineering und ich habe in den letzten Monaten viele Fragen erhalten, wer eigentlich so die GSFE ist und ob es da Sinn macht, mitzumachen und Teil dieser Community zu werden. Und so habe ich mir gedacht, da lade ich doch mal jemanden ein, der mit mir darüber reden kann. Und so bin ich heute im Gespräch mit Sven-Olaf Schulze. Ihr werdet heute so im Rahmen dieser Episode erfahren, wer die GSFE so eigentlich ist und was sie so eigentlich macht. Ja, so freue ich mich heute im Gespräch zu haben, den Sven-Olaf Schulze. Hallo Sven-Olaf, grüße dich.
Hallo Mike, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, weil du bist hier, weil uns eine Hörerfrage aus der Community zusammengetrieben hat, zu einem gemeinsamen Treffen heute. Und zwar die Frage eben, was ist die GFSE, was steckt da eigentlich hinter, macht das für uns Systemingenieure Sinn? Und ja, so dachte ich mir, wer ist nicht besser geeignet für dieses Gespräch als der Vorsitzende der GFSE? Und habe dich eingeladen und du bist gerne gekommen hier nach Köln, wunderschöne Ecke aus Bremen, kommst du ja?
Genau, mit dem Zug in ganz pünktlichen Bahnen angekommen.
Ja, unglaublicherweise mal die Bahn. Ja, ein bisschen was zu dir, du selbst bist Ingenieur und arbeitest bei der Unity, hauptsächlich im Bereich als Experte für Systems Engineering, bist bei der GFSE, wie gesagt, aktuell der Vorsitzende des Deutschen Verbandes und kümmerst dich da primär um dieses ganze Thema Systems Engineering.
Genau, um die Verbreitung, Veröffentlichung und genau. Überzeugungsarbeit.
Genau, und ja, wolltest du vielleicht noch ein oder andere zu dir erzählen, was du so machst?
Ja, historisch bedingt bin ich Luft- und Raumfahrttechniker, habe sozusagen in meiner Raumfahrt angefangen, konnte da erste Kontakte zum Systems Engineering knüpfen. Und bin dann langsam über die Luftfahrt in den Lowest Earth Orbit sozusagen heruntergestiegen. War dann noch 2 Jahre in der Windindustrie, bevor ich dann jetzt bei der Unity als Senior-Experte anfangen konnte. Bei der GFSE selber bin ich seit 2001 und im Vorstand bin ich schon seit 2002. Dann insgesamt als stellvertretender Vorsitzender angefangen und durfte dann 2009 den Vorsitz mit übernehmen. Und da haben wir eine gute Kontinuität, glaube ich, hinbekommen.
Ja, das, dann hast du ja richtig viel Erfahrung, was die GSFE ist und wie lange es die gibt. Das führt mich so zu der Frage, wo kommt die GFSE eigentlich her? Wie lange gibt es die vor allem schon? Was macht ihr so gerade? Und ja, was ist die GFSE?
Ja, erstmal ist die GSFE eine gemeinnütziger Verein, der 1997 gegründet wurde, auf Initiative von Professor Iggenbergs von der TU München und einigen Doktoranden und auch interessierten anderen Firmen, auch aus der Luft- und Raumfahrt primär, die sich an dem damaligen INCOSI aus Amerika orientiert haben. Und das so interessant fanden, dass sie 1997, wie gesagt, diesen Verein gegründet haben, der sich sukzessive entwickelt hat. Und ja, wir versuchen, die Begrifflichkeit Systems Engineering eben satzungsgemäß bekannt zu machen, Mitstreiter zu finden und auch die Vorgehensweisen und Methodiken, die sich dahinter verbirgen, dann bekannt zu machen und zu etablieren. Das Ganze im deutschsprachigen Raum. Bis vor kurzem war die GFSE sozusagen Vertreter des Systems Engineering im deutschsprachigen Raum mit Österreich und Deutschland zusammen und der Schweiz. Und seit 2 Jahren gibt es das Schweizer Chapter. Somit bin ich der Vorsitzende nur noch von Österreich und Deutschland. Ja. Wobei das aber ja keine wirtschaftlichen Aspekte hat, sondern wir freuen uns, wenn es lokale Entwicklung gibt, die national sich dann gründen, um eben einfach dieses Systems Engineering voranzutreiben.
Was ja eine ganz spannende Sache ist, dass gerade dieses Thema Systems Engineering ist ein Thema, wo ich glaube, wo noch ganz viel Stoff drin ist, auch in der Zukunft. Und gerade mit so einem Verein oder so einem Gruppierung, die sich um dieses Thema kümmert und das Interesse hat, das auch voranzuschieben, ja viel bewirken kannst. Wie viele Mitglieder hat die GSFE zurzeit?
Wir unterscheiden da momentan in persönliche Mitglieder. Persönliche Mitglieder haben wir knapp 450. Und dazu kommen noch sogenannte kooperative Mitglieder, also Firmenmitglieder, die sich speziell, sag ich mal, zum Systems Engineering bekennen. Und da haben wir vor 5 Jahren diese kooperative Mitgliedschaft, oder nein, vor 7 Jahren die kooperative Mitgliedschaft eingerichtet. Und auf Drängen und Anfragen von einigen Mitgliedern. Und da sind wir mittlerweile jetzt bei 38 Firmen angekommen, die das insgesamt unterstützen. Dabei sind eben Industriefirmen als auch eben Beratungsfirmen bis hin zu auch Institute von Universitäten, die sich speziell im Bereich Master und Ausbildung zum Systems Engineering mit beschäftigen.
Das führt mich gleich zu einer ganzen Menge Fragen, weil ich ja jetzt auch gerade ganz frisches Jungmitglied bin, seit Dezember 2013. Aber bevor ich zu diesen Fragen komme, würde ich gerne nochmal ganz kurz diese internationale Ebene streifen. Du hast sie ganz kurz angesprochen, INCUSI, es gibt die internationale Ebene. Ich habe ja auch schon hier im Podcast eine Episode zu der Studie Systems Engineering im Jahre 2020 mal gehabt, wo ich mir diese Studie genommen habe, ohne dass ich jetzt GFSE und INCUSI an sich so intensiv kannte. Fand die Studie super spannend und habe einfach mal so Bilanz gezogen nach 5 Jahren, wo stehen wir eigentlich so im Rahmen dieser Studie, sodass mir dieses ganze internationale Gebilde schon ein bisschen bewusst war. Aber was steckt da eigentlich im Detail hinter?
Also die gesamte oder die GFSE selber beruht eigentlich darauf, auf diesem internationalen Netzwerk. Das heißt, INCUSI ist eine Institution in Amerika und dazu gibt es verschiedene Chapter, die sich in Amerika gegründet haben, die dann internationalisiert wurden, die es mittlerweile in 3 Sektoren gibt, Asien, Europa und eben Amerika, mal grob zusammengefasst. Und der Mehrwert, den wir eigentlich bieten können, ist wirklich das internationale Vernetztsein, das Zusammenarbeiten und dass man das Systems Engineering auch aus allen Facetten und Sichten dann mal erkennen kann. Als ich damals mal im Luftfahrtbereich angestellt war, war es eben über die INCUSI und über die Arbeitsgruppen sehr einfach und möglich, dann auch mit gleichgesinnten Systems Engineers aus dem Luftfahrtsektor Amerika sich auszutauschen und auch ein bisschen Best Practices mal zu gucken. Und das macht eigentlich die GFSE aus, weil wir sind in Deutschland an sich ja doch sehr geprägt vom VDI. Und ich glaube, mit dem wollen wir eben nicht konkurrieren, sondern eher eigentlich so die Marktlücke schließen, dass wir das Systems Engineering national darstellen im Namen von INCUSI. Wir vertreten sozusagen INCUSI als German Chapter of INCUSI und bieten eben letzten Endes auch da diese Vernetzung eines internationalen Netzwerkes Asien, Afrika und auch dann Europa als auch eben Amerika an. Und das macht eigentlich das Spannende an der ganzen Sache aus.
Das heißt, da gibt es im internationalen Kontext dann auch Arbeitsgruppen und Events und so, wo wir als GFSE-Mitglieder, die wir dann auch automatisch INCUSI-Mitglieder sind, uns beteiligen können, vernetzen können, austauschen können.
Exakt. Also der Mehrwert an sich ist einmal, dass wir auf lokaler, nationaler Ebene versuchen, aktiv zu sein. Jetzt ist die Community an sich des Systems Engineering wächst permanent, ist aber nicht so groß, dass man große, sag ich mal, Gruppen zueinander findet, sodass wirklich hier der Mehrwert ist, dass mir die internationalen Arbeitsgruppen nutzen kann, die sich virtuell zusammen telefonieren und auch treffen. Insgesamt gibt es momentan in der INCUSI 47 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, vom Requirements Management bis hin zu speziellen Ausprägungen, Applikationen im Automotive, in der Luft- und Raumfahrt. Und diese Gruppen treffen sich 2-mal physikalisch. Okay. Einmal auf dem internationalen Symposium. Das ist so die INCUSI-Konferenz. Da stehen zwar die Konferenz im Vordergrund, aber auch da treffen sich dann auch einige Arbeitsgruppen. Und der große Event an sich dieser Arbeitsgruppen ist dann der internationale Workshop. Der ist immer in Amerika Ende Januar.
Stimmt, da habe ich eine Mail bekommen.
Genau. Und da besteht dann die Möglichkeit, dass man sich physikalisch mal 3 Tage zusammensetzt, um sich dann als Arbeitsgruppe auszutauschen, physikalisch zusammenzuarbeiten. Das sind so die großen 2 Highlights, die, sag ich mal, international von Interesse sind. Und sonst gibt es eben auch einen regen Austausch hier im europäischen Bereich, die dann, wo wir auch mit dem schwedischen Chapter oder mit dem Schweizer Chapter zusammen Events machen, um sich dann lokal auszutauschen. Manchmal gibt es auch Arbeitsgruppen, die sich nur speziell mit dem europäischen Sicht auf eine Thematik dann zusammenfinden und erst später international werden. Mhm. Da sind wir also sehr flexibel und agil.
Ja, sehr gut. Das heißt, solche Events wie jetzt zum Beispiel diese Nordic Tour, die ja in
Hamburg beginnt
und dann so über die nordischen Staaten läuft, das ist dann organisiert mit verschiedenen Chaptern zusammen, wo die Leute dann eben sagen, komm, hier gibt es diese Vorträge, gibt es diese Events, die dann im Rahmen dieser Tour dann ablaufen.
Genau. Das ist eine sehr gute Idee gewesen von einem Mitglied, an uns herangetragen und initiiert mit dem schwedischen Chapter zusammen. Basiert darauf, dass ein Event eben nicht nur an einem Ort stattfindet, sondern dass man über den Tellerrand gucken kann. Das heißt, die Vortragenden ziehen durch Nordeuropa, beginnend in Hamburg am 20. Mai und gehen dann nach Kopenhagen und von da aus nach Schweden. Und in diesem Jahr ist sogar noch Finnland mit dazugekommen, das finnische Chapter. Und initiiert war es damals, weil das dänische Chapter sich frisch gegründet hat, helfen wir da gerne auch aus als Botschafter sozusagen. Mhm. Und mit dieser Initiative Nordic Systems Engineering Tour haben wir sozusagen das schwedische Chapter letztes Jahr dann auch gründen können.
Ah.
Das war auch mit eine unterstützende Maßnahme.
Ja, klar.
Aber es hat sich so weit etabliert, dass es mittlerweile auch in Richtung Süden geht.
Okay, das heißt, ihr macht so eine Tour auch im Süden herum, oder?
Genau, das Schweizer Chapter hat jetzt sich zusammengetan mit dem spanischen Chapter und dem französischen Chapter und die machen eine Southern Systems Engineering Tour.
Okay, das heißt, im Sommer fahren wir in den Norden und im Winter machen wir die Tour im Süden.
Genau.
Ja, sehr gut.
Also das ist das, woran letzten Endes die Community sich auch eng zusammenschweißt und dass man wirklich dann auch jeden zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Thema Systems Engineering mal befragen kann.
Das finde ich cool. Wo wir beim ganzen Thema Events sind und jetzt ja auch schon das ein oder andere angesprochen haben, was gibt es noch? Also, Tag des Systems Engineering habe ich noch im Kopf, du sprachst von den internationalen. Was für Events veranstaltet GFSE so hier?
Ja, wenn wir von der internationalen Ebene die nächste Ebene runtergehen, gibt es eben diesen besagten EMEA-Sektor. Mhm. Da machen wir alle 2 Jahre eine Konferenz. Mhm. Die findet dieses Jahr in Südafrika statt. Mhm. Im Oktober diesen Jahres. Der Call for Paper läuft jetzt noch bis Mai. Und da treffen sich eben alle European, Middle East and Africa Chapter. Mhm. Das wird auch gemeinschaftlich organisiert. Primär natürlich vom Südafrika Chapter. Und wenn wir dann in die lokale, also nationale Ebene eher gehen, dann hast du das schon angesprochen, dass wir ein Spiegelbild von Incosi aufgebaut haben. 2 Wochen nach dem internationalen Workshop findet Mitte Februar in Hannover immer der nationale Workshop statt, wo es über die Neuigkeiten der Arbeitsgruppen zu berichten gibt und wir uns auch zu bestimmten Themen treffen in sogenannten Projekten. Und dann im November gibt es den Tag des Systems Engineering. Das ist eben unsere nationale Konferenz, die sich über die Jahre hinweg wirklich vom Tag des SE mit eingeladenen Gästen zu einer 3-Tages-Konferenz oder 2-Tages-Konferenz mit einem Tag Tutorial entwickelt hat. Mittlerweile mit 4 parallelen Veranstaltungstracks und sehr interessanten Vorträgen, als auch eben ein paar anderen Projekten, sogenanntes Toolvendor-Projekt, wo dann auch verschiedene Systems Engineering Softwareanbieter ihre Potenziale und neuesten Erkenntnisse präsentieren können. Das ist so die Konferenzebene. Dann bieten wir auf lokaler Ebene Stammtische an, wobei sich da orientiert sich das immer eher an dem Bedarf und an dem Unterstützung der ehrenamtlichen lokalen Mitglieder. Jeder, der sich einer Community da lokal etwas organisieren möchte, ist herzlich willkommen und immer eingeladen. bis hin zu dem Studienpreiswettbewerb, wenn wir mehr in Richtung Hochschulen gehen, der die beste Masterarbeit und Diplomarbeit dotiert hat und auch anderen Veranstaltungen, die auf Anfrage und bei bestimmten Themen von Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern an uns, den Vorstand oder in den erweiterten Vorstand dann herangetragen werden. Beliebt ist da ein sogenanntes Anwenderforum, was wir immer wieder tun, zu bestimmten Themen, sei es eben Risikomanagement, Requirements Management. Und da gibt es an diesem Tag im Forum mit allen Teilnehmern und auch Initialvorträgen dann eine große Diskussionsrunde, ein Forum, wo dann versucht wird, auch wirklich Ergebnisse und von Anwender für Anwender dann praktisch was zu vermitteln. Das sind so die Highlights, die sich so in den letzten Jahren sehr etabliert haben an Veranstaltungen bis hin zu einzelnen Tutorials, also Vortragsseminaren, die von anerkannten Experten dann angeboten werden.
Cool. Das heißt, es geht wirklich um diese Vernetzung, um diesen Austausch, um das Weitertreiben des Themas Systems Engineering. Du sprachst diese Stammtische an, das ist ja eine Geschichte, die ich jetzt auch schon miterlebt habe, gemeinsam mit der Hörer-Community, wo wir die Situation haben, dass ja so im ostwestfälischen Raum bis in Hannover es ja eine recht große oder aktive Hörer-Community gibt, die ja schon seit fast einem Jahr immer wieder mit mir in der Diskussion ist, okay, wie könnten wir vielleicht ein regelmäßiges Hörertreffen einrichten, auch wenn ich dann nicht da sein werde regelmäßig, aber die wollen sich regelmäßig treffen und austauschen. Und so bin ich ja dann über die GFSE in Kontakt gekommen mit dem Christian Tschirner, der ja da in Paderborn sitzt und dort das gleiche Interesse hatte, einen Stammtisch für die GFSE in der Region hochzuziehen. Und habe mit Christian halt gesprochen, so bevor wir jetzt zwei identische Veranstaltungen quasi parallel machen, lass uns das doch alles zusammenwerfen. Und das war eine ziemlich coole Initialveranstaltung da. Anfang April, nee, Anfang Mitte März, ja. Auf jeden Fall jetzt vor kurzem und die wirklich dieser Austausch, also wir waren 22 Leute da, es waren halt Hörer da, es waren aus der GFSE, aus der Region welche da und er hat ja auch noch dieses ITS-OWL-Netzwerk mit eingebunden, wo er über die über das Institut mit sehr intensiv Kontakt hat und das war ein spannender Austausch, allein sich kennenzulernen, zu sehen, aha, da gibt es noch andere Leute, die sich mit Systemen oder als Systemingenieur mit Themen beschäftigen, es waren noch ein paar Studenten da, die gleich ganz viele Fragen hatten, also das war eine wirklich spannende Mischung. Was bedeutet auf der einen Seite, wenn ich jetzt eben als neues Mitglied dabei bin, macht es schon Sinn zu schauen, gibt es vielleicht einen regelmäßigen Stammtisch in meiner Nähe? München gibt es einen Stammtisch, Paderborn, Hamburg gibt es, weiß ich ja auch, da fahren viele hin. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Stammtische gibt.
Es gibt immer wieder Anfragen und viele sehen es als Einengung, dass wir kein genaues Regelwerk haben. Aber ich finde es eher befreiend. Ja. Da Systems Engineering ja immer angeblich so einengt ist, sind wir da eher auch aufgrund der Ehrenamtlichkeit daran interessiert, Leute, die sich engagieren wollen, nicht zu bremsen. Mhm. Momentan lodern immer wieder kleinere Flammen auf. Idealerweise, wie du schon erwähnt hattest, wäre es eben schön, wenn sich mindestens zwei Leute zusammenfinden, um sowas aufzuziehen und auch langfristig dann zu etablieren. Ich selber hatte es damals mal, als ich angefangen habe, in Bremen gemacht und leider habe ich keinen Nachfolger gefunden, dadurch ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. Aber auch da gibt es kein Patentrezept. Wir haben es letzten Endes jetzt so mit dem erweiterten Beirat und Christian Tschirner ist ja, gehört jetzt mit dazu und kümmert sich eben auch ein bisschen um die Strukturierung dieser Veranstaltung. Haben wir jetzt versuchen eben diesen Stammtisch ins Leben zu rufen, wobei der Inhalt des Stammtisches lokal sich unterscheiden kann. Also zum Beispiel in München trifft man sich eben wirklich zu einem klassischen Stammtisch. In Bremen braucht man öfter eher einen Vortragenden, der so eine Initialzündung gibt, um die Diskussion anzuheizen, habe ich gelernt. Es gibt eben kulturelle, regionale Unterschiede. Ja. Aber jeder ist willkommen und wie ich eingangs erwähnte, sind wir eben ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir leben von den Ehrenamtlichen und jeder, der sich engagiert, ist herzlich willkommen. Und da möchten wir eben auch keinen ausbremsen, etwas nicht zu tun. Sollte natürlich mit Systems Engineering zu tun haben und irgendwie doch den Verein nachher dann repräsentieren. Mhm. Also satzungskonform sozusagen gehandelt werden. Genau. Wir unterstützen das immer vom Vorstand, wo wir können, sei es beim Veröffentlichen, sei es mit bei irgendwelchen infrastrukturellen Fragen und. Also da ist aber jedes Mitglied willkommen, sich zu engagieren und beizutragen, um das Ganze eben in die Welt zu tragen.
Ja, das finde ich spannend, weil ich ja schon länger darüber nachdenke, vielleicht einen regelmäßigen Hörertreffen hier in Köln einzurichten. Ich meine, ich sitze hier, ja, mache aber überall in der Welt hier Hörertreffen und vielleicht nicht gleich sowas zu verbinden, so ähnlich wie in Paderborn. Mal gucken. Aber interessant, dass es so einfach ist. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn da ein komplexes Regelwerk plötzlich wäre, wäre natürlich auch die Hemmschwelle regional oder vor Ort dann entsprechend hoch, sowas überhaupt mal anzuschieben.
Man kann vielleicht noch dazu erwähnen, dass sich die Themen dann immer daraus kristallisieren und wir letzten Endes das auch als Multiplikator aus der GFSE selber sehen. Denn dadurch gewinnen wir eben auch neue Interessierte, potenzielle neue Mitglieder, weil das ist ja eben dann auch für Nichtmitglieder offen und sich aber auch Themen entwickeln können, sodass vielleicht sich Arbeitsgruppen bilden, ein gewisser Mehrwert geschaffen wird, um dann letzten Endes ein Potenzial für das Handbuch oder ähnliche Kapitel dann mit zu begründen. Also das ist, denke ich, so der Schmelzpunkt und der Tiegel für ein Treffen von Gleichgesinnten, wo wir immer wieder hoffen, dass sich daraus dann ein bestimmtes Momentum ergibt, das wir immer wieder gerne dann unterstützen.
Cool. Jetzt sprachst du schon eine Geschichte an, und zwar dieses Handbuch. Es gibt ja mehr als nur die Events und die Stammtische, und was es eben halt auch noch gibt, sind Produkte, die ja die GFSE in dem Sinne hat. Das ist zum einen das Handbuch, aber auch die Zertifizierung. Was steckt da so hinter?
Genau. Also das Handbuch ist momentan, gibt es eine 1:1 Übersetzung vom INCOSI-Handbuch. Das hat eine Arbeitsgruppe ehrenamtlich komplett übersetzt, wo wir sehr stolz drauf sind. Und das mittlerweile eben auch aus dem Bedarf herausgewachsen ist, dass viele Leute gerne erstmal, sage ich mal, Systems Engineer auf Deutsch auch in der Muttersprache erlesen und verstehen möchten, bevor sie sich dann mit dem amerikanischen Systems Engineering Handbuch nochmal auseinandersetzen. In dem Sinne sind wir da also sehr stolz, dass das ehrenamtlich gelungen ist, dieses Handbuch umzusetzen und wir das hier auch dann vermarkten können. Wir sind dabei, oder die Idee besteht eben, dieses Handbuch von INCOSI in einem deutschen eigenen GFSE-Handbuch noch zu erweitern mit speziellen Themenbereichen, die eben vielleicht sehr deutsch sind, vielleicht auch nicht oder Zusätze und Informationen bieten aus den unterschiedlichen Branchen, so wie es das Handbuch gerade nicht hergibt. Daraus eben auch aus diesen Workshops und aus diesen Arbeitsgruppen erhoffen wir, dass wir irgendwann demnächst dann auch ein deutsches GFSE-Handbuch als Zusatzinformation bieten können. Insgesamt ist dieses Handbuch aber auch entstanden. Jetzt kommen wir zur Richtung Zertifizierung, wo wir noch das andere Produkt zum Beispiel haben, dass wir mit dem TÜV Rheinland zusammen eine weiterberufliche Weiterqualifikation anbieten zum Certified Systems Engineer. Und letzten Endes ist das auch wieder auf Initiative von Mitgliedern und Nichtmitgliedern entstanden. Denn vor 4 Jahren häuften sich bei mir die Anfragen und Anrufe, ob es nicht eine berufsbegleitende Weiterbildung gibt zum Systems Engineer. Und diese Idee und diese vielen Anfragen haben wir dann aufgenommen. Da es bis dato nur hauptamtliche Systems Engineering Masterstudiengänge an Hochschulen gab, aber eigentlich keine adäquate berufsbegleitende Ausbildung. Nur bei einigen Großfirmen, die sich eine eigene interne Weiterbildung leisteten, hatten wir dann, da gibt es eine Ausbildung zum Systems Engineer, die teilweise 44 Tage dauert. Mhm. Mit begleitenden Projekten. Und aus all diesen Best Practices haben wir mit dem TÜV Rheinland eben eine berufsbegleitende Weiterbildung gemacht für den Level A, B und C. Also C ist der Einstiegslevel für Leute mit noch nicht so viel Berufserfahrung. Level B ist mit dem Ziel anwenden. Also Level C hat mehr das Ziel verstehen. Mhm. Level B hat mehr das Ziel anwenden. Also ich kann als Systems Engineer Projekte führen. Und Level A ist dann eher der auch Systems Engineering vermitteln kann, also beherrschen und vermitteln kann. Und diese drei Ebenen haben wir zusammen eben, wie gesagt, generiert. Dazu gibt es ein GFSE-Assessorenteam, die auch ehrenamtlich arbeiten, die also die ganzen Fragen und den gesamten Inhalt definiert haben. Der TÜV Rheinland ist die ausführende Gewalt, die dann die Prüfung abnimmt. Und wir haben lizenzierte Trainingsanbieter, die dann eben diese berufsbegleitende Ausbildung anbieten. Der Level C ist jetzt seit 2 Jahren online. Level B ist gerade die erste Prüfung in diesem Jahr. Also den haben wir frisch Anfang des Jahres ausgerollt. Mhm. Ist auch ein sehr großer Bedarf, auch aus der Automobilbranche da, dass man da sich qualifiziert und weiterbildet. Und Level A ist im Entstehen. Wir hoffen, zum Ende des Jahres da die ersten Angebote machen zu können. Mhm. Insgesamt ist es eben so, auch da wieder die Anfrage, man kann sich auch bei INCOSI zertifizieren lassen im Multiple-Choice-Verfahren. Wir wollten hier aber den deutschsprachigen Raum abdecken, deshalb auch das Handbuch auf Deutsch übersetzt. Das heißt also, die gesamte Ausbildung und Weiterbildung findet in deutscher Sprache statt, orientiert sich am INCOSI-Zertifikat und deckt aber auch die, sag ich mal, nationalen Bedürfnisse einer berufsbegleitenden und von der Personalabteilung akzeptierten Weiterbildung dann an. Genau, um wirklich einen Mehrwert und eine Wissensvermittlung denn zu generieren.
Das heißt, das sind die Möglichkeiten, dass ich als jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt, auch durchaus fokussiert auf meiner dann gewünschten Ebene mich weiter fortbilden kann und diese Fortbildung auch nachweise. Also ihr trennt ja wirklich strikt zwischen den vermittelnden Organen, sage ich jetzt mal, also sprich die, die das Wissen weitergeben, also vorbereiten auf die Prüfung und die, die Prüfung abnehmen, also der TÜV Rheinland, um wirklich das sauber auseinanderzuhalten und zu sagen, okay, das ist eine unabhängige Instanz, die da prüft und dann anschließend sagt, es passt und ihr vergebt ja dann quasi auch diesen Titel, der dann nicht ein Leben lang, glaube ich, gilt. Man muss sich dann weiter damit beschäftigen.
Genau. Also das war die Grundidee, dass wir wirklich Wissen vermitteln. Und mir war es ein Anliegen, dass wir nicht Pseudo-Zertifikat vergeben, sondern wir orientieren uns hier an der ISO für Personenzertifikate. Deshalb haben wir auch die Kooperation mit dem TÜV Rheinland gesucht. Und der TÜV Rheinland zertifiziert sozusagen in Anlehnung dieser ISO-Normen. Und wir vergeben den Titel Certified Systems Engineer mit dem Hintergrund, dass man wirklich dann auch kontinuierlich den Systems Engineering Kontext weiter erlernt und, ja, wie man so schön neudeutsch sagt, State of the Art bleibt. Das war sinnvoll auch aus juristischem Hintergrund, hat man uns angeraten, das eben dann zeitlich zu limitieren, um dann wirklich immer nachzuweisen, dass die Leute, die Systems Engineering anwenden, auch wirklich wissen, dass sie auf dem neuesten Kenntnisstand sind. Mhm. Das heißt, wir behalten uns wirklich vor, bei grob fahrlässigem Handeln diesen Titel Certified Systems Engineer, der eben rechtlich dann auch abgesichert ist, wieder zu entziehen. Und um das können zu müssen, ist ja eine zeitliche Begrenzung ein Aspekt, der damit zu berücksichtigen ist, wobei wir natürlich nicht die Intention das haben, sondern wir möchten ja wirklich eine Standardisierung anbieten, um auch wirklich dann einem Mitarbeiter, der eben dieses Zertifikat in der Automobilbranche erlernt, wenn er dann Richtung Norddeutschland zieht vielleicht und im Süden gearbeitet hat, vielleicht bei einem Flugzeugbauer auch als Certified Systems Engineer ankommen kann und man wirklich weiß, okay, denjenigen, den ich einstelle, der hat wirklich diese Qualifikation und das Verständnis, wie wir alle es in der Community als Systems Engineer verstehen.
Mhm. Bietet ihr da für die Interessierten eine Hilfestellung an? Also es gibt jetzt ABC als Level. Gehen wir mal davon aus, sie werden jetzt alle schon ausgerollt. So, und jetzt komme ich jetzt beispielsweise. Ich bin Mechatronikingenieur, 14 Jahre Berufserfahrung, Troubleshooter, das ganze Thema rauf und runter, gebe seit 2,5 Jahren mein Wissen weiter. stehe jetzt vor dem Punkt, ich glaube, C ist nicht mein Level, wo ich vielleicht einsteige, weil ich weiß, was es ist. B, weiß ich nicht. A, keine Ahnung. Habt ihr da irgendwie Hilfestellung? Ich kann es mir andersrum auch vorstellen, dass Leute, die noch nie mit Systems Engineering oder vielleicht irgendwie nur so indirekt, ja dann auch immer die Frage haben, mache ich jetzt eher C, mache ich eher B, muss ich die durchgehen oder wie funktioniert das? Mhm.
Wir haben, zu empfehlen wäre natürlich unsere GFSE-Homepage. Da gibt es einen direkten Link zu einer eigenen Zertifizierungs-Homepage.
Die finden wir unter?
gfse.de. Und da gibt es auch einen Link zur Zertifizierungs-Homepage, die SECERT, also SECERT.de heißt. Und da gibt es einen Überblick. Sehr zu empfehlen wäre dann, wenn man tiefer eintaucht und weitergehende Fragen hat, sich an die zertifizierten Trainingsanbieter zu wenden, die dann Rede und Antwort stehen können und gerne auch bei uns im Verein anfragen. Dann würde ich mich wieder bei denjenigen melden. Aber letzten Endes ist der sinnvollste Weg, sich dann vielleicht auch mit ein oder zwei dieser zertifizierten Trainingsanbieter mal auseinanderzusetzen, um auch zu sehen, welche Fragen sind es und welche Stärken kann ich daraus gewinnen und so weiter und so fort. Wichtig ist eben, wie du schon sagtest, Level C wäre vielleicht nicht so deine Ebene. Ja, wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, ist, der Level C hat eben ein Jahr Berufserfahrung als Voraussetzung. Und Level B, also der für ich kann es anwenden, hat dann 5 Jahre Berufserfahrung als Diplom-Ingenieur oder als Master-Absolvent. Ich kann das aber auch, und da hat uns der TÜV Rheinland wieder sehr geholfen, als Meister. Ja. Nach dem deutschen Berufsbildungswerk kann ich auch als Meister, mit einem technischen Meister, kann ich sozusagen mit 10 Jahren Berufserfahrung nämlich auch zum Certified Systems Engineer qualifizieren. Und da war wieder der TÜV Rheinland sehr hilfreich, als wir das ganze Programm aufgesetzt haben, um dann auch wirklich dann als Meister kann man sich auch zum Studium anmelden.
Ja, genau.
Genau diese Äquivalenz bieten wir dann auch an. Aber man muss eben mehr Berufserfahrung mitbringen, um sich dann adäquat weiterzubilden zum Beispiel.
Okay, also sehr zu empfehlen auf die gfse.de Seite oder eben secert.de. Umschauen, da ist eine ganze Menge Wissen dahinter und im Zweifel einfach nachfragen.
Genau.
Ja. Gut, du sprachst schon so dieses Thema auch an mit dem Handbuch. Es gibt da auch Arbeitsgruppen, es gibt ja auch speziell nochmal Dinge für Schüler und Studenten. Wie ist das organisiert? Wenn ich jetzt ein Thema habe, kann ich mir eine Arbeitsgruppe aussuchen oder mehrere aussuchen? Oder wenn ich Student und Schüler bin, wie kann ich mich da in diesem Verein orientieren, wenn ich an irgendeinem Themenschwerpunkt Interesse habe?
Idealerweise, da wir doch sehr international ausgerichtet sind, findet man die meisten Arbeitsgruppen im englischsprachigen Raum eben auf der NCOSI-Homepage. Wir haben auf der GFSE-Seite da auch ein paar Links zu den Seiten gemacht, weil manchmal findet man auf den ganzen Informationen natürlich das nicht so ad hoc. Aber die Arbeitsgruppen an sich sind alle da. Man kann allerdings als Mitglied der GFSE, und damit wird man ja auch, wie du schon erwähnt hattest, automatisch auch Doppelmitglied bei NCOSI, kriegt man Zugang eben zum Intranet von der GFSE und der NCOSI-Seite. Und darüber kann ich mich dann auch bei den Arbeitsgruppen melden. Also es gibt Ansprechpartner, bei denen man sich dann melden kann. Geht ganz formlos. Schickt man eine E-Mail hin und bittet um die Aufnahme in dieser Arbeitsgruppe. Und dann wird letzten Endes man da aufgenommen, in den E-Mail-Verteiler, zu den Webinaren eingeladen und kann sich dann eben auch in dem Netzwerk austauschen. Das ist die einfachste Variante. Bei uns auf der GFSE-Seite haben wir momentan 3 aktive Arbeitsgruppen, die sich speziell mit dem deutschen Verständnis zu bestimmten Themen auseinandersetzen. Die findet man auch auf der GFSE-Homepage. Und sonst müsste man sich einfach beim office@gfse.de melden oder auf den entsprechenden Links, die da vermerkt sind.
Ganz kurz, die 3 deutschen Arbeitsgruppen sind model-based?
Ja, es ist einmal die Variante des die FAS-Arbeitsgruppe für funktionale Architektur. Die aber rekrutiert sich aus der MBSE-Arbeitsgruppe, die aber sich damals mit der SysML beschäftigt hat und auch kommentiert hat. Und aber mittlerweile, ja, der Bedarf war nicht da. Dadurch hat sich diese FAS-Arbeitsgruppe gegründet und sie soll aber angeblich wieder erweckt werden, sozusagen. Okay. Dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe im Bereich moderat komplexe Systeme. Mhm. Das trifft eher so im Bereich zu für ja, mittelständische Unternehmen oder nicht so komplexe Projekte innerhalb von Großkonzernen, die sich also eher mit dem Tailoring beschäftigen. Mhm. Wie wendet man Systems Engineering kleineren Projekten an? Und dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe zum agilen Projektmanagement für Systeme im regulierten Umfeld. Das ist eine spezielle Arbeitsgruppe, die ist eher in Richtung Medizintechnik ausgerichtet und orientiert sich eher an diesem ganzen Umfeld medizinische Medizinanwendung im Bereich Systems Engineering.
Genau. Und diese Arbeitsgruppen arbeiten primär halt virtuell erstmal über Webinare, über Webkonferenz, über Telefon, regelmäßige Telefon-Telcos, tauscht diese Arbeitsgruppen die Mitglieder sich aus, treffen sich dann aber wahrscheinlich auch beim TDSE, also Tag des Systems Engineering, auch durchaus persönlich.
Genau, und auf dem Workshop dann. Der Workshop hatte damals, ist der mal initiiert worden von Dr. Scheitauer, dem Vorgänger, dem Vorsitzenden in München. Und da haben sich eigentlich initial wie bei INCOSI die Arbeitsgruppen getroffen. Dadurch, dass aber so viel Dynamik durch neue Mitglieder dann immer dazu kam, weil wir ja momentan sehr gewachsen sind an der Mitgliederzahl und an den Interessierten, hat man am Ende des Workshops immer ganz viel sich vorgenommen. Nur an den anderthalb Tagen sich ja nicht intensiv damit auseinandersetzen können. Das heißt, wir sind haben es umgestellt und das heißt, die Arbeitsgruppen bieten sogenannte Projekte an. Das heißt, wir fokussieren uns aus diesen Arbeitsgruppen oder auch Vorschlägen aus der Gemeinschaft und Nichtmitgliedern, was jemand schon immer mal wissen wollte, wie bei der Sendung mit der Maus, oder eben dann eben aus den Arbeitsgruppen bestimmte Projektideen zu realisieren, die man in diesen anderthalb Tagen fokussiert betrachtet und dann wirklich einen Mehrwert rausbekommt und sie wieder zurückbringt in die Arbeitsgruppen. Aber sonst ist vieles über webbasiert, Webinars organisiert. Wir haben da eine Infrastruktur, die wir von INCOSI nutzen können, haben aber auch selbst eine aufgebaut. Es gibt ein Wiki, was man nutzen kann. Da ist auch zum Beispiel für Mitglieder im Mitgliederbereich ein Wiki mit dem Handbuch abgelegt, zum Beispiel.
Wir sprachen ganz kurz das Thema Schüler und Studenten an und Hochschulen. Es gibt ja auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den Hochschulen, gerade auch was das Thema Masterstudiengang Systems Engineering und die Zertifizierung für die Studenten angeht. Wie ist das als Schüler, als Student und der GFSE? Gibt es da eigene Projekte, eigene Gruppen? Wird das über die Hochschulen dann organisiert? Wie stellt sich das dar? Hm.
Sehr wichtige Frage, weil das letzten Endes ja auch unsere Zukunft ist. Mhm. Nicht nur von den Mitgliedern, sondern auch vom Systems Engineering in der Ausbildung. Wir haben einen sehr wichtigen Studienpreiswettbewerb, den ich ja schon erwähnt hatte, den wir jetzt in den TDSE, in die Konferenz im November integriert haben, der von Dr. Scheitauer organisiert wird und sehr viele, sag ich mal, aus dem Bereich Hochschule als auch aus der Industrie von BMW Systems Engineers hat, die die ganzen Diplomarbeiten bewerten. Die Schüler und Studenten, primär momentan die Studenten, können sich überall mit engagieren, sind auch herzlich eingeladen und auch werden unterstützt von den Instituten. Und wir haben eine Studentengruppe gehabt, die sich von Essen bis Hamburg und auch in den süddeutschen Raum eine Gemeinschaft aufgesetzt hatte. Da ist es ja leider so, dass, und das trifft auch INCOSI in diesem ganzen studentischen Umfeld, Leute, die sich da engagieren, beenden irgendwann ihr Studium. Genau. Und leider verpasst man es dann meistens jemanden, einen Nachfolger mit ins Boot zu holen. Und das ist uns leider jetzt auch vor ein paar Jahren passiert, sodass diese Studentengruppe, die auch bei Wikipedia zum Beispiel was zum Thema Systems Engineering denn eingestellt hat, sich lokal organisiert hat, sehr aktiv war, wo wir auch mit Personalabteilungen Events veranstaltet haben, leider aufgelöst hat. Wir haben jetzt ja einen erweiterten Vorstand und wir haben jetzt einen Bereichsleiter auch für Forschung und Lehre und ich hoffe, dass eben Frau Professor Winzer sich da nochmal engagiert und das weiter fördern kann, sodass wir da vielleicht auch bei den Schülern und Studenten eine größere und auch kontinuierliche Community entwickeln können. Momentan sind es immer so kleine Grüppchen und es wäre halt schön, wenn man da was generieren könnte, dass sich das, sag ich mal, wieder auch zu einer Studentengruppe etabliert. Was wir haben, ist noch ein Studentenwettbewerb, der jetzt langsam im Kommen ist, wo es im französischen Chapter eine sehr gute Studenten-Challenge gibt, die wir unter Umständen jetzt auch mit adaptieren wollen. Aber das ist ein bisschen noch Zukunft.
Also das heißt, gerade an euch Hörer, die jetzt vielleicht noch im Studium seid und das ganze Thema hier beim Podcast verfolgt, guckt mal beim GFSE. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sprecht die Leute an, da wird wieder was entstehen. Ich weiß, dass durch die Hörertreffen immer mal wieder sind Studenten dabei, die sich dafür interessieren, aber die haben halt oft die Schwierigkeit, dass sie sowohl bei sich auf der Hochschule meistens so ein Sonderstatus haben, weil sie ja nicht so das übliche Schwerpunktfach haben, Maschinenbau oder Elektrotechnik, sondern eben mit Systems Engineering doch was sehr Eigenes. Und dann auch die Vernetzung untereinander ist natürlich sehr wertvoll, um halt einfach zu schauen, wo will ich eigentlich hin? Weil Systems Engineering ist ja sehr breit und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sich später mal beruflich und auch seine berufliche Berufung, sage ich jetzt mal, zu finden. Also geht mal auf die GFSE-Seite, meldet euch da entsprechend, wenn ihr Interesse habt, da irgendwo mit dabei zu sein. Vielleicht gibt es das ein oder andere Spannende für euch. Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel durchgesprochen, was die GFSE ist, wie hängt das mit Incusi zusammen. Gibt es noch so irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt was vergessen?
Insgesamt gesehen würde ich sagen, ist es ein sehr großes Ruck geht durch die Gemeinschaft. Merkt man auch ein bisschen an der Ausrichtung der Industrie und der Forschung und der Lehre. Was mir noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist eben auch vielleicht mal visionär ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und da bildet sich zum Beispiel für mich sehr intensiv gerade die Thematik Industrie 4.0 raus. Was auf alle Fälle noch zu erwähnen wäre, auch wenn einige Branchen vielleicht bei Industrie 3.0 noch nicht ganz durch sind. aber ich denke, aus meiner Sicht, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, denke ich, ist es da der Pfad, den wir auch hier weiter beschreiten sollten. Und bin erstmal sehr dankbar, dass die großen Institutionen und Vereine Industrie 4.0 soweit auch politisch vorangetrieben haben und auch vom Forschungsbereich vorangetrieben haben, dass wir uns damit beschäftigen können. Ich denke, wir werden sehen, dass hier, wenn wir wirklich Internet der Dinge betrachten und andere Aktivitäten, man letzten Endes um diese Begrifflichkeit Systems Engineering nicht drum herum kommt. Zumindest wird es ein Thema sein, mit dem man sich beschäftigen muss und gucken muss, wie hilft es und welchen Teil kann Systems Engineering in diesem Industrie 4.0 Idee mit übernehmen. Und letzten Endes erleben wir das ja täglich auch, dass mittlerweile das iPad den Kühlschrank steuert. Man redet von Smart Home, man redet in der Industrie von Robotik, wir haben automatisierte Fertigung und jetzt gilt es da vielleicht noch einen draufzusetzen und das Ganze miteinander interagieren zu lassen, auch noch weiter voranzutreiben. Und alleine da innovativ, sage ich mal, sich weiter mit zu beschäftigen, denke ich, wird auch den Standort Deutschland weiter festigen und ist mit ein großes Thema, was letzten Endes, wo wir von der GFSE auch gerne zu beitragen wollen und möchten. Und ich denke, das ist noch ein Thema, das uns in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten doch intensiv beschäftigen wird.
Ja, ich denke, an der Stelle, Sven Olaf, haben wir ein ziemlich rundes Bild mal aufgebaut. Was ist eigentlich die GFSE? Wer steckt da so hinter? Wo liegt eigentlich der Schwerpunkt und wo will diese Gemeinschaft, die sich mit dem Thema Systems Engineering da beschäftigt, eigentlich hin? Ich würde sagen, wenn jetzt noch weitere Fragen sind aus der Hörer-Community über die GFSE, die Homepage sehr zu empfehlen, gfse.de. SEZ haben wir angesprochen, ich werde das alles in die Shownotes packen. Ansonsten einfach melden. Ich habe das ja genauso gemacht. Ich bin dann einfach dann zu dem nächstbesten Event, das war jetzt dann der Workshop da in Hannover, mal hin, habe mich mal umgeguckt. Ist schon eine sehr spannende Geschichte und plötzlich trifft man auf Gleichgesinnte, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wohin sich so meine nächsten Schritte in der GFSE mich tragen werden und was es noch für spannende Türen zu entdecken gibt. Ich glaube, die internationale Ebene finde ich auch sehr cool. Dir danke ich auf jeden Fall für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier ins wunderschöne Sendezentrum nach Köln zu kommen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung nochmal, für die Unterstützung hier, das Ganze mal darstellen zu dürfen. Und ich freue mich über jeden, der das Interesse findet und sich meldet oder sich vielleicht sogar am Ende engagiert und einbringen kann und möchte. Herzlichen Dank nochmal.
Danke dir. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alle Links der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Ich freue mich natürlich über Fragen oder Feedback und auch gerne als Kommentare zur Episode. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch, die ich euch erzählen möchte. Und zwar das eine nenne ich Zukunftsarchitekten 2.0. Die Hörer, die schon auf dem Newsletter sind, haben eine E-Mail bekommen Anfang dieser Woche. Und ich habe mit ihnen mich ausgetauscht, beziehungsweise ich habe ein bisschen dargestellt, was ist eigentlich so passiert in den letzten 2,5 Jahren und wo geht so die Reise hin. Und dementsprechend habe ich auch so ein bisschen aufgezeigt, wie könnt ihr mir helfen und so weiter. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, die gerade passiert für mich persönlich. Und in dieser Verbindung werde ich auch die nächste Episode, die Episode 90, unter diesem Titel senden. Es wird eine etwas andere Episode als die üblichen Episoden. Ich werde so ein bisschen auch euch zeigen, okay, was ist passiert, wo ist bisher meine Reise hingegangen, wo wird meine Reise in Zukunft hingehen, was habe ich so vor, was sind so Gedanken, die mir im Kopf herumschweben und was für Möglichkeiten gibt es, diesen Podcast noch weiterzuentwickeln, sodass wir alle damit Spaß haben. Ja, und wie gesagt, wenn ihr da dranbleiben wollt und noch mehr Wissen, Tipps und Tricks haben möchtet, dann tragt euch auf der einen Seite in das Newsletter ein. Ich habe das jetzt wieder im Podcast überall sichtbar gemacht, diesen Newsletter. Ich hatte eine Zeit lang ein wenig zurückgenommen, das ganze Thema, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, regelmäßig Newsletter-Informationen rauszuschicken. Jetzt werde ich wieder anfangen, regelmäßig Mails zu schicken, das mit Inhalt, die ihr zum Teil hier gar nicht im Podcast finden könnt. Das sind Dinge, auf die ich nochmal eingehen kann, eben halt nur im Rahmen dieses Newsletters, um euch nochmal interessante weitere Informationen zu Methoden zu geben, How-Tos zu geben, Tipps und Tricks und so weiter. Und natürlich auch neue Informationen über die Community, also auch darüber jetzt regelmäßig euch informieren werde, wenn irgendwo zum Beispiel Hörertreffen sind, wo wir uns alle gemeinsam treffen können. Also tragt euch da in das Newsletter ein und ich freue mich natürlich über jeden, der mit dabei ist. Ja, so bedanke ich mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.